merken. Keine Sorge, wenn du dir schwer tust mit auswendig lernen. Einen davon hat Klaus schon kurz angeschnitten in dem ersten Vortrag. Das ist Heilung. Und das andere, ganz berühmt auf jeder dritten Postkarte, Glaube, Liebe, Hoffnung. Was heißt das praktisch für die Seelsorge? Heilung. Ja, wenn Geschwister in seelsorgerliches Gespräch kommen, dann haben sie in den meisten Fällen ein Leiden. Haben wir jetzt ja auch mehrfach schon gehört. Sie wünschen sich, von dem Leiden frei zu werden. Es ist gesund. Wer will gern leiden? Da würde was nicht stimmen. Sie wünschen sich Heilung. Und als Seelsorger haben wir das Anliegen, ihnen zu helfen. Aber ganz häufig wird jetzt eine falsche Vorstellung mitgebracht. Wir müssen jetzt eine Antwort auf dieses eine isolierte Problem finden. Dieses eine isolierte Problem müssen wir lösen und dann leben wir so weiter wie davor, nur halt ohne dieses Problem. Klingt gut, oder? Wie beim Auto, ein was kaputt, ausgetauscht, zack, super. Nee, also funktioniert's nicht, beziehungsweise meistens nicht. Ich liebe Differenzierung. Es kann sein, dass sich ein Problem ganz schnell lösen lässt. Es kann sein, dass es ein falsch verstandener Bibelvers ist, den ich erkläre. Es kann sein, dass es ein Missverständnis mit einem anderen Menschen ist, das ich auflöse. Es kann sein, dass jemand einfach nur mal jemand braucht, der ihm zuhört. Und dann ist er wieder sortiert und geht fröhlich weiter. Es kann sein, dass jemand einen guten Rat braucht. All das gibt es, all das kann sein, aber das sind die Ausnahmen. Oft geht's nicht so schnell. Oft ist aus biblischer Sicht eine innere Not ein Hinweis darauf, dass sich etwas im Leben oder im Denken ändern muss. Und jetzt gehen wir die drei Schritte mal kurz von vorne durch und wir nehmen mal ein fiktives, ziemlich repräsentatives Beispiel, was wohl ziemlich häufig vorkommt, hört man so. Ein Ehepaar kommt in die Seelsorge, weil sie sich ständig streiten. Und jetzt, darunter leiden sie, sie wünschen sich eine Lösung, wie sie mit dem Streiten aufhören. Man redet mit ihnen und schnell kommt raus, er kämpft mit Jähzorn, mit unbeherrschtem Jähzorn, der immer wieder rauskommt. Und sie kämpft mit Unzufriedenheit und ist immer, immer wieder am Nörgeln. Und so schaukeln sie sich hoch, und leiden jetzt sehr darunter. Gehen wir es durch. Grundlage für die Seelsorge ist natürlich das Heil. Das ist die wichtigste Frage des Lebens. Und hierauf, ja, da baut alle Herzensveränderung auf, die wir anstreben wollen. Wenn wir uns bekehrt haben, dann haben wir prinzipiell anerkannt und zugegeben, dass wir Sünder sind, dass wir Fehler machen. Das ist erstmal eine wichtige Grundlage, um Veränderung möglich zu machen. Haben wir unter den Männern eben gehört, Leute gibt, die ihren Ehepartner noch nie um Vergebung, die sich noch nie Entschuldigung gesagt haben zu ihrem Ehepartner. Da stimmt was nicht. Ganz wichtige Grundlage, ich mache Fehler, das zu wissen. Das ist ein Teil des Evangeliums. Dann haben wir erkannt, dass Gott gut ist, dass wir ihm vertrauen dürfen, dass bei ihm Rettung ist, dass bei ihm Weisheit ist, dass bei ihm ja das ganze Verständnis des Lebens ist. Wir dürfen ihm vertrauen, wir suchen jetzt als Gläubige an der richtigen Stelle nach den zentralen Antworten. Auch das ist eine ganz entscheidende Weichenstellung für die weitere Seelsorge. Und das Dritte, ganz wichtig, Gott wirkt jetzt aktiv an uns. Der Heilige Geist ist gekommen. Wir sind nicht mehr auf uns selbst gestellt. Gott möchte an uns wirken, möchte uns verändern. Und das ist nicht ja einfach eine Methode, die wir anwenden. Es ist Gottes aktives Wirken an uns, an unserem Herzen. Wir müssen uns immer wieder klar machen. Nicht wir lösen hier etwas, wir helfen mit, aber Gott wirkt aktiv, wenn wir Seelsorge machen. Und jetzt angenommen, dieser Seelsorgefall würde man jetzt bei Unbekehrten machen. Was würde vermutlich passieren? Im Durchschnitt. Die werden sich vielleicht weigern, eigene Fehler zuzugeben. Natürlich vertrauen sie Gott nicht, dass bei ihm jetzt die Antworten zu finden sind. Sie vertrauen sich selbst mehr. Und Gottes Wirken an ihrem Herzen findet nicht auf die gleiche Weise statt wie bei Gläubigen. Das heißt, Die Wahrscheinlichkeiten stehen sehr gut, dass das Ganze in einer Schlammschlacht endet. Dass die Ehe zerbricht, dass keiner sich ausreichend verändern will. Das ist die Grundlage dafür, dass wir biblische Seelsorge machen können, dass die Grundlagen hier geklärt sind. Gehen wir weiter. Die Heiligung. Was bedeutet Heiligung? Hat man vielleicht manchmal eine zu starre Vorstellung. Heiligung wäre einfach verändertes Verhalten. Ich bin jetzt gehorsamer. Ich halte jetzt Regeln ein. Das greift natürlich viel zu kurz. Bei Heiligung ist vielmehr gemeint das Glaubenswachstum allgemein. Dass wir unser Leben Gott weihen. Etwas Geheiligtes ist Gott geweiht. Das ist was Umfassendes. Unser Denken wird verändert. Wir lernen Gott besser kennen, wir lernen seine Pläne besser kennen, seine Wahrheiten besser kennen. Wir wachsen in unserem Charakter, wir richten uns mehr auf Gott aus, wir richten uns mehr auf unsere Mitmenschen aus. Und in der Konsequenz verändert sich dann auch unser Verhalten, unsere Taten. Wie sieht das in unserem Beispiel aus? Ja, da können verschiedene Umstände reinspielen. Auch hier können wieder körperliche Probleme reinspielen. Bestimmte Krankheiten, die das Gehirn betreffen. Bei fast allen Gehirnstörungen bekommt man Probleme mit der Impulsivität. Sowas kann man natürlich abklären in manchen Fällen. Schlafstörungen, Missverständnisse, all diese praktischen Dinge sind immer einzubeziehen, ganz klar. Aber im Allgemeinen können wir unseren inneren Frieden nun mal nicht, also noch unseren Umgang mit Mitmenschen, nicht von unserer Nachfolge trennen, nicht von unserer Gottesbeziehung trennen. Wir landen immer bei der Heiligung. Und hier wäre, wir hatten es gerade schon kurz gehört, das Thema Frucht des Geistes. Die Frucht, die der Heilige Geist in unseren Herzen bewirkt, wenn wir ihm Raum geben, wenn er Raum in unserem Leben hat. In Galater 5 lesen wir das, was der Heilige Geist bewirkt. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Haben wir ja schon gehört hier auf der Konferenz. Und das wird für den Mann jetzt super zentral. Damit er selbstbeherrschter werden kann, muss der Heilige Geist mehr Raum in seinem Leben bekommen. Und damit der Heilige Geist mehr Raum in seinem Leben bekommt, muss seine Gemeinschaft, seine Beziehung mit Gott tiefer werden. Das ist die einzige Lösung für seinen Jähzorn. Ich kann nicht sagen, du bist doch jetzt gläubig, jetzt musst du gehorsamer sein. Der hat in sich nicht die Kraft. Erst durch das Wirken des Heiligen Geistes bekommen auch wir Gläubigen erst die Kraft zu überwinden. Und da kann man mit ihm jetzt Epheser 5 lesen, Galater 5 lesen, andere Stellen lesen und überlegen in seinem Leben, wo hängt es, wo mangelt es, wo musst du vielleicht was an deinem Lebensstil ändern. Vielleicht geht man noch weiter und sieht, worüber definiert er sich. Definiert er sich so sehr über seine Leistung, dass er nur am Arbeiten ist, immer im Stress, zu wenig schläft, stille Zeit nicht schafft. Nur am Ackern muss man da was in seinem Selbstbild und in seiner Gottesbeziehung klären. Vielleicht braucht er mehr Gemeinschaft mit Brüdern. Wir sind total abhängig davon. Kann man gemeinsam überlegen, wie gehen wir das an, umfassend, ganzheitlich, der ganze Mensch. Bei der Frau könnte das Thema Dankbarkeit im Fokus stehen, wenn sie immer am Nörgeln ist. Vielleicht hatte sie bestimmte Vorstellungen vom Leben und denkt, nur so kann ich glücklich werden. Und die haben sich nicht erfüllt. Und jetzt ist sie bitter und sie denkt, sie wird nie glücklich werden. Und auch da gibt es keine Pauschallösung. Vielleicht sind das wirklich falsche Wünsche. Sie denkt, sie müsste reich werden oder so. Und man muss mit ihr diesen Götzen loswerden. Vielleicht sind es ganz berechtigte, natürliche, gute Wünsche. Kinderwunsch, dass sie keine Kinder kriegen konnte. Ein total guter, natürlicher Wunsch, über den sie völlig berechtigt trauern darf. Aber auch da muss man dann weitergehen und bei Gott den Frieden suchen, Gott vertrauen, bei ihm, ja, Ersatzfreude finden, wenn man diese guten, normalen, schöpfungsgemäßen Dinge nicht hat. Bei ihm ist Stärke für die Lebensbereiche, in denen sie Mangel sucht, in denen sie Mangel empfindet. Ja, und so geht man umfassender heran. Ein Problem, das aufgetreten ist im Miteinander, hat gezeigt, wo im Leben große Mängel, große Baustellen waren. Und jetzt begleiten wir die beiden darin, hier in der Heiligung zu wachsen. Wir zeigen ihnen Stellen aus Gottes Wort, die ihnen Antworten geben, die ihnen ja, das auch emotional aufschließen. Wir sorgen uns um Gemeinschaft, die wir mit ihnen haben, vielleicht wie wir ihnen, ja, auch mit anderen die Gemeinschaft vertieft bringen. Überlegen gemeinsam, wie sie das ausleben können. Und daraus ergibt sich dann häufig die Heilung. Schritt für Schritt, zunehmend, nicht auf einmal, meistens. Der Umgang miteinander verändert sich. Der Stress sinkt, die Freude steigt. Langfristig. Es ist oft keine schnelle und einfache Lösung. Das braucht Zeit. Wir können keine schnelle Heilung versprechen. Wir haben keine Methoden im Angebot, die auf Knopfdruck alles Leiden entfernen. Das verspricht ja höchstens der Dealer am Hauptbahnhof. Und selbst der hält es nur für ein paar Stunden. Das versprechen wir nicht. Das ist, was oft gesucht wird. Aber das können wir nicht geben. Es mag praktische Tipps geben. Die sind super. Die helfen erstmal. Zum Beispiel reden wir mit dem Mann über Strategien für den Moment, wenn die Wut hochkommt. Wenn sie ganz stark hochkommt, dann geh sofort spazieren. Geh hin, schnapp den Müll, bring den Müll runter, geh noch dreimal ums Haus. Okay, und dann wirst deine Frau vielleicht nicht so anbrüllen. Oder mit der Frau reden wir drüber, wie kann sie Dinge anders formulieren, dass sie nicht, ja, den Mann so triggert, so auf die Palme bringt. So praktische Dinge sind gut, sind nützlich. Aber die Gefahr dabei ist, wenn wir die anwenden, dass wir aufpassen, dass diese praktischen Tipps nicht als Pflaster einfach genommen werden und verhindern, dass man das dahinterliegende Problem angeht. Wenn man nur bei den Pflastern stehen bleibt, hätte man sie besser gar nicht benutzt. Dann sind wir bei der Verhaltenspsychotherapie, die an der Oberfläche die Symptome behebt und das oft auch sehr effektiv macht, aber die nicht nach innen ins Herz gehen kann. Die Probleme, unter denen wir leiden, die sind von Gott auch dafür beabsichtigt, dass wir in der Heiligung hier wachsen. Und die Folge wird sein, wenn tiefergehende Probleme gelöst sind, dass sich plötzlich auch andere Nöte im Leben auflösen, dass plötzlich auch an anderen Stellen Wachstum möglich ist, Beziehungen geheilt werden. Ja, wenn man nur die falsche Perspektive hat, nur eine schnelle Lösung will, dann wird man enttäuscht werden. Das ist Grundprinzip in der Seelsorge. Aber wenn man sich auf diesen Weg der Heiligung einlässt, auf den Weg, die tiefere Gottesbeziehung zu suchen in seinen Nöten, dann gibt's nachhaltige Veränderungen. Und dann, ja, wenn diese grundsätzlichen Dinge behoben werden, dann kommt Gott auch viel breiter an seine wunderbaren Ziele. Nicht nur gibt's weniger Streit. Das ist super, das ist wertvoll. Aber es gibt noch mehr. Sie wachsen in der Gottesbeziehung. Der Kern des Lebens des Gläubigen wächst. Und Gott wird verherrlicht durch die veränderte Beziehung, durch die veränderten Leben, durch das, was sichtbar wird nach außen. Und es wird verhindert, dass dasselbe Problem, auf das das Pflaster geklebt wurde, an anderer Stelle wieder aufbricht. Ja, und dann vielleicht schon eiternd und schlimmer. Heil, Heiligung, Heilung. Ein Grundprinzip, das für ganz viele Situationen passt, das ganz leicht zu merken ist. Dass man als Kompass im Hinterkopf behalten kann. Nicht als die Seelsorgemethode, wie man alles löst, aber als ganz wertvollen Kompass, um sich immer wieder auszurichten in verwirrenden Gesprächssituationen. Kommen wir zur zweiten, die ist noch praktischer. Glaube, Liebe, Hoffnung. Super, gell? Steht auf jeder dritten Postkarte drauf. Finden wir alle toll. Hat jemand was gegen Glaube, gegen Liebe? Hoffnung irgendwie langweilig, blöd. Nee, sind wir alle dafür, gut. Haben wir alle oft gehört, alle dafür. Hacken wir es ab, gehen weiter, oder? Nee, was heißt das praktisch? Was heißt Glaube, Liebe, Hoffnung praktisch? Ganz deutlich wird das im 1. Thessalonicher Brief. Dieser Brief ist literarisch nach diesen drei Motiven strukturiert. Und das kommt ja mehrmals vor in der Bibel. Der bekannteste Stelle ist wahrscheinlich 1. Korinther 13. Wo es Glaube, Hoffnung, Liebe heißt, weil dort besonders die Liebe betont wird. Hier heißt es Glaube, Liebe, Hoffnung, weil der Thessalonicher die Hoffnung besonders betont. Und ja, das Spannende ist beim 1. Thessalonicher Brief, es gibt keinen Brief im Neuen Testament, der in so kurzem Abstand zur Bekehrung der Gläubigen geschrieben wurde. Ich habe den Brief rauf und runter studiert, um zu lernen, wie Paulus Nacharbeit mit Junggläubigen gemacht hat. Der ist so ergiebig in dieser Frage. Und das Motiv, das er ganz groß hinstellt, neben dem Motiv des Vorbilds und der Gemeinschaft, ist so das eine. Und das andere ist diese Aufteilung: Glaube, Hoffnung, Liebe. Alle drei sind die Basis für ein gesundes Wachstum von Junggläubigen und genauso gültig für die Seelsorge, genauso gültig für jeden Gläubigen von uns. Gehen wir sie mal durch. Was bedeuten sie? Das Werk des Glaubens. Nicht zu verwechseln mit den Werken aus Glauben im Jakobusbrief. Das ist anders formuliert, da geht es um was anderes. Dieses Werk des Glaubens, das im 1. Thessalonicher deutlich wird, ist das, was wir als Glaubensleben bezeichnen würden. Paulus hat hier im Blick die Gemeinschaft mit Gott, das Handeln im Vertrauen auf Gott, Gebet, Dankbarkeit, Beschäftigung mit Gottes Wort und daraus folgen die Erfüllung mit Heiligen Geist, die Erfüllung mit Freude, mit Dankbarkeit. Aber auch die Heiligung, also für Gott geweiht leben, das wird in dem Brief auch noch bei dem Werk des Glaubens mit eingeordnet. Ja, dass ich Gott vertraue, dass seine Wege gut sind, dass ich mein Leben ihm weihe, dass ich Böses ausräume, mich davon prägen lasse. Und hier muss man nicht viel sagen. Uns ist allen ganz klar, wie wichtig dieser Bereich in der Seelsorge ist, oder? Die Gottesbeziehung steht ganz vorne. Die schlechten, schädlichen Dinge ausräumen, von seinem Wort erfüllt werden, beten, geprägt werden von ihm. Ganz wichtige, ganz zentrale Themen, haben wir viel zugehört. Darum werde ich das jetzt nicht einfach alles wieder wiederholen. Aber ist das alles? Ist super, viel Bibelstudium, sehr gut. Aber die Gefahr ist, dass ich individualistisch werde. Es kommen vielleicht Leute zu dir, die das selber sehr betonen, die Gottesbeziehung, dieses Werk des Glaubens, die da viel investieren und trotzdem total kämpfen. Sie sind vielleicht dadurch total individualistisch geworden. Sie haben den Glauben betont, aber Liebe und Hoffnung aus dem Blick verloren. Ja, wenn die Liebe zurücktritt, sie sind mehr auf sich selbst konzentriert als auf die Geschwister um sich herum. Sie drehen sich die ganze Zeit um sich. Sie haben die Nöte der Geschwister nicht mehr im Blick. Wenn du dich ständig mit dir selbst beschäftigst, ständig bei schaust, wo musst du jetzt noch perfekter werden und so weiter, mit deine Emotionen reflektierst, über deine Gedanken nachdenkst, die ganze Zeit auf dich schaust, das ist eine Abwärtsspirale. Du wirst so keinen Frieden bekommen. So ist der Mensch nicht geschaffen, so ist das Glaubensleben nicht gewollt. Genauso die Hoffnung, wenn die Hoffnung aus dem Blick gerät, die Hoffnung, die trägt uns durch Leid. Und wer sie aus dem Blick verliert, wer im Hier und Jetzt verankert wird, mag noch so viel stille Zeit machen, aber er wird Leid und Entbehrung ausweichen, er wird die Lebenszeit nicht mehr gezielt ausrichten. Er hat nicht mehr den Fokus auf die Ewigkeit. Und dann müssen wir manchmal sagen, ich sehe das, ja, was dir auf dem Herzen liegt, wie viel du da rein investierst in dein Glaubensleben. Das ist alles gut und super, aber die Balance fehlt. Du kannst hier keinen Perfektionismus suchen und gleichzeitig die anderen großen Bereiche des christlichen Lebens so vernachlässigen. Der zweite Bereich ist die Bemühung der Liebe. Die Formulierung ist erstmal herausfordernd, oder? Sollen wir Liebe jetzt als Pflichtleistung verstehen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Versteht es vielleicht besser, wenn man sich eine junge Mutter vorstellt. Das Kind übergibt sich nachts um 3. Hat die Mutter jetzt total Bock aufzustehen und das sauber zu machen? Ich glaube meistens nicht. Macht sie es trotzdem? Ja, als Bemühung der Liebe. Nicht als Pflichterfüllung, weil in irgendeinem Gesetz steht, du musst das jetzt machen, sondern weil sie dieses Kind liebt, geht sie hin und obwohl sie so gern im Bett bleiben würde, treibt sie ihre Liebe dazu, ihrem Kind zu helfen. Und Paulus benutzt auch in dem Brief Mutter und Vater als Vorbild. Es ist super spannend, das zu studieren im 1. Thessalonicher. Aber jetzt dieser Aspekt, ja, das ist das Ziel. dass wir für andere leben. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil ein guter Christ das macht, weil das unsere Pflicht ist, weil wir damit zeigen, dass wir unsere Pflicht in der Gemeinde erfüllen, sondern weil uns die Menschen um uns herum wichtig geworden sind. Weil es für uns ein Herzensanliegen geworden ist, Gutes für den anderen zu suchen. Haben wir auch, ich weiß nicht mehr, welcher Vortrag es war, haben wir auch eine Stelle gehört aus dem 1. Thessalonicher, wo es dann am Ende hieß, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die einen, die anderen zurechtweisen, die anderen tragen, mit allen langmütig sein und so weiter. Diese ganz zentralen Verse über Seelsorge, die sich so darum drehen, für andere Liebe zu haben, sind an Geschwister geschrieben, die gerade mal erst 3 Monate gläubig sind. Diese Liebe zu den anderen, dieses sich bemühen um die anderen, dass sie mir wichtig sind, dass ich ja Geduld mit ihnen habe, dass ich das Beste für sie will, dass es mir persönlich wichtig ist, wie es ihnen geht. Das steht ganz am Anfang des Glaubenslebens. Lange bevor, wenn Paulus über Geschwister an Gaben schreibt, die sind schon oft Jahre gläubig. Aber über die Liebe schreibt er vom ersten Tag an. Ja, und das wird manchmal Mühe sein. Aber es soll nicht eine Mühe sein aus purer Pflichterfüllung, sondern eine Mühe, die wir vielleicht mit etwas Stöhnen, aber gern auf uns nehmen, weil uns die Menschen wichtig sind, weil wir die Freude dahinter sehen, dem anderen Menschen etwas helfen zu können. Und wenn wir uns zu sehr um uns selbst drehen und nicht Liebe zu anderen leben, dann kann auch hier eine Ursache für unsere Probleme liegen. Und ich denke, das wird ganz oft übersehen in der Seelsorge. Dass jemand kommt und seine ganzen Nöte ausbreitet und berechtigte Nöte und man redet alles rauf und runter, aber man sieht nicht, dass der nie da rauskommen wird, wenn er nicht anfängt, den Blick von sich selbst weg auf andere zu richten. Keine Chance. Ja, ein Bruder hat's mal treffend gesagt, ich glaube, es war Roger Libby, der meinte, er denkt, dass die vielen Depressionen heute unter Jugendlichen auch daher kommen, dass sie ganz häufig gar nichts mehr für andere tun. Einfach so, wie sie erzogen sind. Nur noch Schule für sich selbst, Freizeit für sich selbst, keine Aufgaben mehr in der Familie, nichts mehr haben, wo sie für andere mitleben müssen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das stimmt. Ich finde, es klingt sehr schlüssig. Auf jeden Fall gilt dieses Prinzip bei uns Gläubigen. Genau. Wenn man ständig mit sich beschäftigt ist, ständig auf die eigenen Fehler oder auch auf die eigene Unzufriedenheit ausgerichtet ist, keine Chance. Das geht auf Dauer nicht gut. Und es reicht nicht, nur Pflichterfüllung, nur Leistungsdruck im Dienst für andere zu haben. Es muss eine Herzenssache werden. Damit das wächst, ist natürlich wichtig, dass wir untereinander auch unser Leben teilen. Dass wir andere an uns heranlassen. Dass wir einander mehr lieb gewinnen. Glaube ist nicht individualistisch. Und diese Gemeinschaft hat natürlich noch eine andere Seite. Wir brauchen die Gemeinde, um stabil zu leben. Wir können nicht ein alleine dastehend Glaubensleben gesund leben. Du kannst auch als Seelsorger nicht die Gemeinde ersetzen. Vielleicht ist das verlockend, dass du denkst, ich bin jetzt hier die Lösung für dich. Also natürlich mit Gott, das denkt man natürlich immer noch mit, aber du wirst nicht die Gemeinde ersetzen können. Auf Dauer. Also in einer akuten Situation vielleicht, aber ja, gibt's viele Methoden, das einzubinden. Zum Beispiel super in einem Seelsorgegespräch mal zu überlegen vorher, kann ich den letzten Hauskreis oder die letzte Predigt irgendwie einbeziehen, dass ich ihm die Augen öffne, wie Gott uns durch diese Gaben beschenkt, ihn mehr auf die Gemeinde auszurichten dann gegenüber, weil da was Hilfreiches mit dabei. Wenn jemand auf Dauer diese Gaben Gottes nicht in Anspruch nimmt, Hauskreis, Predigt und so weiter, Gemeinschaft mit Geschwistern, es mag akute Situationen gegeben, wo jemand das nicht schafft, ganz klar. Aber wenn jemand das auf Dauer nicht in Anspruch nimmt und jetzt denkt, du als Seelsorger könntest ihm das alles ersetzen, keine Chance, du wirst scheitern. Mach das von Anfang an klar. Oh, danke. Trockene Luft. Genau, da können wir sie nur sehr dazu ermutigen, dass sie sehen, dass Gott durch diese Dinge wirken will. Auch wenn die Predigten oft schlecht sind vielleicht in der Gemeinde und der darüber jammert, wo Gottes Wort gepredigt wird. Es haben sich schon Menschen durch ungläubige Pfarrer bekehrt, Gottes Wort wirkt. Ja, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinde. Und wenn wir nicht Liebe ausleben, sind wir in einer ungesunden Schräglage. Und diesen Bereich, der wird schnell vergessen in der Seelsorge. Aber auch das kann einseitig werden. Es kann sein, dass jemand so auf diese praktische Liebe konzentriert ist. Sei es in der Gemeinde total oder sei es auch in der Familie. Das sind total wichtige Dinge. Aber ja, oder sei es diakonisch-evangelistisch in der Randgruppenarbeit. Lauter extrem wichtige, gute Dinge. Aber wenn sie dein Glaubensleben verdrängen, in den Hintergrund drängen, dann hat das Ganze bald keine Kraft mehr. Dann wirst du den Menschen bald nicht mehr das geben, was sie wirklich brauchen. Wenn man dann anfängt, seine in dem ganzen Übereifer keine Gemeinschaft mehr mit Gott zu haben, die Entscheidung zu treffen, ohne Gottes Wort zu studieren, Aktivität ohne Gebet, wirst keine Orientierung, keine Kraft mehr haben, die Heiligung wird kompromittiert werden. Dann muss man überlegen, was ist vielleicht doch nicht ganz so wichtig, wie ich dachte. Was kann ich weglassen, damit ich diesen Grundstein, die Beziehung zu Gott, damit die wieder Platz bekommt. Genau dasselbe mit Hoffnung. Das hat man leider oft erlebt bei Missionswerken, die die Ewigkeit aus dem Blick verloren haben und sich nur noch bemüht haben, die Menschen jetzt zu ermutigen und ihnen jetzt irdisch zu helfen. Aber die nicht mehr gesehen haben, was das Ewige ist, auf das es am meisten ankommt. Das jetzige Wohlergehen rückt in den Mittelpunkt, die Ewigkeitsperspektive geht verloren. Auch das ist eine Gefahr, wenn man einseitig die Liebe betont und Glaube und Hoffnung nicht mit im Blick hat. Der Dienst bekommt eine falsche Ausrichtung. In der Seelsorge kann das eine psychologisierte Seelsorge werden, die nur noch zum Wohlfühlen da ist und nicht mehr die Heiligung im Blick hat, nicht mehr das Leben zur Ehre Gottes im Blick hat. Ja, die nicht mehr die Korrektur im Blick hat, dass der andere ja voller Lohn und Freude in die Ewigkeit kommen wird. Und ohne Hoffnung wird man bei aller Liebe keine Kraft behalten, in den schweren Zeiten, in den Leidenszeiten treu zu bleiben. Und dann vielleicht verbittert aufgeben, wenn man nicht direkt an diese Hoffnung auf Gott ausgerichtet ist. Ja, dieser dritte Punkt jetzt noch, zuletzt das Ausharren der Hoffnung. Die Ewigkeitsperspektive zu behalten. Ja, es sind zwei Aspekte. Das eine ist der Aspekt des Trostes, der Vorfreude, das Ausharren im Leid. Das ist der Teil zur Hoffnung, den wir in 1. Thessalonicher 4 in der zweiten Hälfte finden. Der Rahmen von diesem Abschnitt bringt es gut auf den Punkt. 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Und dann Sprung zum Ende des Abschnitts, Vers 18. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Die Hoffnung ist der große Trost, der uns im Leiden trägt. Eines Tages wird jede Träne abgewischt, wird alles gelöst, wird alles, ja, werden wir in die absolute Herrlichkeit eingehen. Und diese Hoffnung, die ist ein persönlicher Trost und sie ist auch ein gemeinschaftlicher Trost. Also wie wir es hier gelesen haben im 1. Thessalonicher, ermuntert nun einander mit diesen Worten. Dieser Blick auf diese Zukunft, auf diese Hoffnung, das soll unser Miteinander prägen. Darüber sollen wir uns gemeinsam freuen. Damit sollen wir uns trösten. Nicht platt, aber ja, tief mit dieser ewigen Hoffnung. Und der andere Aspekt der Hoffnung, das finden wir dann am Anfang von Kapitel 5. Das ist das zielgerichtete Leben, die Prioritäten richtig setzen, das Ausharren in der Nachfolge. Auch diese Härten, diese Herausforderungen, die dort oft dabei sind, Anfeindungen von außen, auf irdische Dinge verzichten, all das, was in der Nachfolge mit drin ist. Auch das, dafür bekommen wir die Kraft dadurch, dass wir auf die Ewigkeit ausgerichtet sind, dass wir wissen, das Wichtigste kommt noch, das Schönste kommt noch, das, wofür wir leben, Das, wofür es sich lohnt zu leben, das kommt noch. Die Hoffnung muss immer im Blick behalten werden, sonst fehlt uns die Kraft, sonst fehlt uns der Trost, sonst fehlt uns die Ausrichtung, sonst fehlt uns das Ziel. Aber auch das kann einseitig sein, gell? Wenn jemand nur noch darüber redet, wie schwer jetzt alles ist und die ganze Zeit mit Endzeit beschäftigt, wichtiges Thema, aber wenn das einzige Thema wird, wenn andere wichtigen Themen der Bibel total vernachlässigt werden darüber, wenn jemand dann kaum mehr für andere Geschwister da ist, so sehr auf die Zukunft schaut, dass er nicht mehr sieht, wie der Bruder neben ihm leidet, wie er der Schwester neben sich gerade helfen könnte, wenn er nicht mehr im schlimmsten Fall auch nicht mehr evangelistisch aktiv ist, weil er nur noch darauf fixiert ist, das ist eine ganz falsche Weltflucht und Passivität, dann ist die Hoffnung zwar richtig gut und ist richtig vorbildlich, dass er so fest überzeugt ist und darauf ausgerichtet ist, was kommen wird und dass die Jetztzeit nicht alles ist und nicht das Wichtigste ist und nicht das Eigentliche ist. Wunderbar. Aber darüber sind die anderen Bereiche hinuntergefallen und er verliert seine Kraft, er verliert seine Wirksamkeit, verliert seinen Lohn im schlimmsten Fall. Eine starke Hoffnung ist sehr gut, aber darf Glaube und Liebe nicht ersetzen. Diese drei Bereiche müssen in unserem Leben immer Kompass bleiben. Lebe ich im Glauben, lebe ich in der Liebe, lebe ich in der Hoffnung. Sie müssen in der Nacharbeit, wie Paulus das hier gesetzt hat, in der Nacharbeit ein Kompass sein. Ich habe mal verschiedene Nacharbeitskurse verglichen und das war schon ein bisschen, so viel gute Sachen da drin waren. Bei den meisten kam die praktische Liebe fast gar nicht vor, war ganz stark konzentriert auf das Glaubensleben. Aber Paulus hat es anders gesehen. Der hat zu den Junggläubigen, 3 Monate gläubig, hat er gesagt, kümmert euch um die Schwachen, ermahnt die Unordentlichen, tröstet die Trauernden, kümmert euch um die Menschen, lebt voller Liebe untereinander. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Nacharbeit. Und ja, das müssen wir sehen, damit die Geschwister vorbeugen, damit sie nicht in diese Unbalance kommen, damit sie nicht diese ganzen Nöte erst entwickeln, die automatisch daraus folgen, damit sie stabile Mitarbeiter werden, die anderen seelsorgerlich helfen können. Und genau das, da brauchen wir das auch ganz stark in unserer Seelsorge. Wenn wir Geschwistern helfen, die aus der Balance gekommen sind, dass wir ihnen damit kommen, dass wir sie darauf hinweisen, dass diese Unbalance ja automatisch zu Nöten führt. Ja, es ist wie in der Ernährung ein bisschen, gell? Gesunde Ernährung, jetzt braucht zum Beispiel Proteine, Mineralien, Vitamine. Wenn du von einem ganz viel nimmst und das andere ganz weglässt, landest du wahrscheinlich erst krank im Bett und dann irgendwann im Krankenhaus, wenn du es lang genug durchziehst. In der Gemeinde, wir haben Hirten, Evangelisten, Lehrer. Es ist so traurig, wenn die Dinge gegeneinander ausgespielt werden. Die braucht's alle drei. Es braucht Lehre, es braucht Evangelisation, es braucht Hirtendienst. Und die dürfen nie gegeneinander ausgespielt werden. Und wir brauchen Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wir schauen in der Seelsorge, hat jemand hier einen Nährstoffmangel? Ist er vielleicht gut genährt mit Vitaminen, hat aber einen Mangel an Protein, im Bild gesprochen, ist deshalb krank. Ja, wir haben jetzt 2 wichtige Prinzipien angeschaut, die man verinnerlichen sollte. Und das sind ganz wenige Worte, die sind leicht zu merken, muss man gar nicht fotografieren. Heil, Heiligung, Heilung, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und auch wenn wir keine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben, wie Seelsorge funktioniert, wenn wir es nie selber in der Hand haben werden, wir haben hier einen stabilen Kompass für ganz viele Situationen, ganz viele Fragen in der Seelsorge und auch in unserem eigenen Glaubensleben. Amen.